kennt ihr unter Verdacht? Das ist unser True Crime Podcast, wo Zara Spreiter und Noah Fendt jeden Monat einen Kriminalfall aus der Schweiz aufrollen. Seit kurzem ist der Podcast sogar preisgekrönt. Bei den Schweizerischen Podcast Awards haben die beiden den ersten Preis in der Kategorie True Crime gewonnen. Wir gratulieren von Herzen. Und euch aus diesem schönen Anlass an dieser Stelle die nächsten Tage einen besonderen Fall von Unter Verdacht präsentieren. Es geht um die Geschichte von einem homosexuellen Mann, der 1970 in Rapperswil unter ziemlich rätselhaften Umständen verschossen worden ist. Die Nichte von diesem Opfer, unsere Kulturjournalistin Lena Rittmeier, hat sich über 50 Jahre später aufgemacht, um mehr über ihren Onkel und die Umstände von seinem Tod herauszufinden. Gefunden hat sie eine Geschichte voller Widersprüche. Ihr Onkel war wahrscheinlich nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Gefunden hat sie auch eine Geschichte, die viel darüber erzählt, was es bedeutet hat, als schwuler Mann in der Schweiz von den 1950er und 1960er Jahren zu leben. Viel Vergnügen beim Hören und weiterhin schöne Ostern.
Also die Version, die ich in meiner Jugend gehört habe, ist etwa so gegangen. Meine Großmutter hat Rainer verstoßen, weil er schwul war. Und eines Tages hat Rainer einen jungen Mann hypnotisiert und ihm dann den Befehl gegeben, ihn zu erschießen. Meine Großmutter hat Rainer von der Familie ferngehalten, besonders auch von anderen Buben, wie zum Beispiel von meinem Vater, der eben 16 Jahre jünger war. Und er hat dann sogar Hausverbot bekommen. Neben dem Bild ist gestanden, dieser Mann ist von einem Burschen erschossen worden, aber niemand hat Mitleid mit ihm, denn dieser Mann war ein Teufel.
Und seine Familie schweigt dazu, ist auch noch gesehen. Ja, ist schon noch heavy. Ja.
Man hat einfach nicht darüber geredet und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen bis heute durch.
Das Thema, das ist wie ein atomarer Abfall, oder? Wo man nicht hätte dürfen aufmachen. Oder?
Aber je länger ich dann recherchiert habe, desto mehr habe ich gemerkt, die Geschichte ist viel komplizierter und der Rainer war nicht nur ein Opfer.
Das ist der böse Onkel Rainer. Eine Familiengeschichte über ein rätselhaftes Tötungsdelikt und einen verstoßenen Onkel. Das ist die zweite Folge zu diesem Fall. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, dort einzusteigen und die zuerst zu hören. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktionen beschäftigt haben. Mein Name ist Noah Fendt und bei mir ist Lena Rittmeier, Kulturredaktorin bei Bund und Berner Zeitung. Hallo Lena.
Hallo.
Lena, wo sind wir stehen geblieben in der letzten Folge?
Zumindest in meiner Recherche über meinen Onkel, den Rainer. Er war schwul und darum von meiner Großmutter verstoßen worden. Und im März 1970 hat er angeblich einen jungen Mann hypnotisiert und ihm befohlen, ihn zu erschießen. Ob das überhaupt geht, wer der Rainer wirklich war und wie es zum Schluss zu diesem außergewöhnlichen Tod kam, das habe ich versucht herauszufinden.
Und das war gar nicht so einfach gewesen.
Nein, in meiner Familie hat man offenbar noch nie gern über den Rainer geredet und vor allem nicht über seine Homosexualität. Auch ich habe selber erst spät von seiner Existenz erfahren. Und seine Zwillingsschwester hat mir gesagt, sie würde sich fast nicht an ihren Bruder erinnern und hat darum nicht mit mir reden. Trotzdem habe ich dann festgestellt, die Geschichte vom Onkel Rainer ist komplizierter als die, die man in meiner Familie immer erzählt hat.
Komm, wir tauchen mal ein bisschen in die Geschichte, in das Leben vom Onkel Rainer, so wie es wirklich war, so wie du es dank deiner Recherche heute auch kannst rekonstruieren. Wer war er wirklich, der Rainer?
Geboren wurde er am 1. November 1935. Er stammt aus der ersten Ehe von meinem Grossvater. Seine liebliche Mutter war eine Pfarrerstochter und sie hat offenbar sehr unter meinem Grossvater gelitten. Er ist offenbar sehr streng bis sogar tyrannisch mit ihr umgegangen. Und sie hat sich dann von ihm scheiden lassen, aber das hat er nicht zugelassen. Und erst, als sie ihn dann betrogen hat, angeblich um ihm einen Grund geben für eine Scheidung, hat er sich dann den besten Anwalt genommen und hat ihr die gemeinsamen Kinder, also auch den Rainer, weggenommen. Nachdem die Ehe also relativ früh in die Brüche gegangen ist, hat er dann bald wieder geheiratet. Der Rainer hat, wie gesagt, eine Zwillingsschwester gehabt. Und die beiden Scheidungskinder haben dann zusammen in einer Patchwork-Familie gelebt. Also mit 4 Halbgeschwisterti und mit ihrer Stiefmutter. Also das ist dann meine Großmutter gewesen. Und zwar in einer Villa an der Eschenstrasse am Fuß vom Rosenberg in St. Gallen.
Eine recht schicke Gegend, oder?
Ja, absolut. Ich meine, er war Jurist bei der Helvetia-Versicherung und seine Frau, also meine Großmutter, war Organistin und hat daheim Klavierunterricht gegeben. Es war eine recht angesehene, man könnte schon sagen, bildungsbürgerliche Familie. Mhm. Da hat einfach nur einer nicht so recht ins Bild reingepasst.
Der Rainer.
Genau. Er war kein guter Schüler, er hat schlechte Noten heimgebracht. Und er ist immer mit seiner Zwillingsschwester verglichen worden. Sie auf der anderen Seite war eine super Schülerin, sie hat in allen Fächern brilliert. Und Rainer, seine Familie hat sich dann oft so ein bisschen lustig gemacht über den offensichtlichen Unterschied zwischen ihnen beiden. An Familienfesten sind ihnen dann zum Beispiel so Rechnungsaufgaben gestellt worden und Rainer, seine Zwillingsschwester, hat das Ergebnis immer sofort gewusst. Und der Rainer ist immer so der Zweite geworden. Er hat andere Stärken gehabt, das Basteln und Tüfteln zum Beispiel. Einmal hat er aus Zundhölzli einen Eiffelturm gebaut, der fast so gross war wie er selber. Und mit dem ist er dann sogar in die Zeitung gekommen. Das hat übrigens auch mein Vater noch recht lebhaft in Erinnerung.
Er hat immer so ein kleines Bild an der Wand. Ein Foto vom Eiffelturm, wo er noch gebildet hat.
Mit
den Zundhölzli. Ja. Also wahnsinniges Gebilde. Also unglaublich. Und ich habe das immer restlos bewundert. Also, er ist dann auch in der Zeitung gekommen mit dem. Ja, wenn man vorstellt, das ist ja wahnsinnig. Eine wahnsinnige Geduld und eine Geschicklichkeit. Mhm. Du kannst das ganze Gebilde mit Zundhölzchen haben. Und einmal bin ich mit der Mutter ihn besuchen in Rapperswil in seiner Wohnung. Mit Schutz von der Mutter.
Ja.
Und die Wohnung war natürlich märchenhaft für Kinder. Also es ist voller technischer Erfindungen. Also wenn man ein Küssi unterlegt hat, dann ist Musik aus dem Küssi. Oder Luther Lämpli im ganzen Raum. Es war märchenhaft. Also ich habe das natürlich wahnsinnig toll gefunden. Eigentlich.
Aber seine Talente, wie zum Beispiel so das Basteln, das hat in dieser Familie recht wenig gezählt, weil das hat ja nichts mit Intellekt oder mit Musik zu tun gehabt.
Ein recht schwerer Stand, den er hier hatte. Was hast du sonst noch herausgefunden über Rainer?
Also es gibt noch so ein paar weitere lustige Anekdoten über ihn. Neben dem Eiffelturm aus Zundhölzli. Er hat zum Beispiel Tonbandgeräte gesammelt und er hat offenbar daheim so ein kleines Kapuzineräffchen gehalten und das hat er dann manchmal so auf der Schulter mitgenommen, wenn er aus dem Haus gegangen ist.
Okay, gar nicht gewusst, dass man das kann, ein Kapuzineräffchen als Haustier halten.
Zu dieser Zeit war das, glaube ich, möglich gewesen.
Voilà. Was hat der Rainer nach seiner Schulzeit, nach seiner obligatorischen Schulzeit gemacht?
Er hat eine Schlosserlehre gemacht in Urnäsch, das ist im Appenzell Ausserrhoden. Und dann ist er nach Zürich gezogen. Und dort hat er eine Stelle antreten bei der Embru Werke AG. Das ist so eine Firma, die unter anderem Möbel für Schulzimmer und Büros hergestellt hat. Und Rainer war ein recht einfacher Arbeiter gewesen, aber handwerklich eben sehr begabt. Seine Zwillingsschwester ist dann übrigens Primarlehrerin geworden und hat einen Pfarrer geheiratet.
Also eher in der Familientradition geblieben.
Genau.
Hat der Rainer damals eigentlich schon gewusst, dass er schwul ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann nicht genau sagen, wann er das gemerkt hat.
Es sind jedenfalls die 1950er Jahre gewesen. Was ist das so, gerade auch in dem bürgerlichen, so ein bisschen bildungsbürgerlichen Milieu, das du geschildert hast, in der Schweiz für eine Zeit gewesen für Homosexuelle?
Eine sehr restriktive Zeit. Es hat in mehreren Schweizer Städten sogenannte Homo-Register gegeben, also sogenannte schwarze Listen, auf denen man die Namen vor allem von schwulen Männern festgehalten hat. Eigentlich so, als wäre es ein Verbrechen.
Und das haben wir noch ein bisschen genauer wissen.
Ich heiße Ernst Ostertag. Ich bin geboren am 21. Januar 1930. Ich bin also jetzt 95 und ein halbes. Und ich habe gemerkt, als ich 12 war, dass meine Augen in die falsche Richtung gehen. Und habe dann aber natürlich damals mit niemandem reden können, weil das überhaupt ein Tabu war, Sexualität sowieso, ganz allgemein, man hat nicht darüber geredet.
Unsere Produzentin Zara Spreiter und ich, wir sind zum Ernst-Ostertag gefahren. Dem wahrscheinlich bekanntesten und auch ältesten schwulen Aktivist der Schweiz.
wir durch, Sarah?
Ich hab geradeaus und dann links.
Der 95-Jährige lebt in Zürich, im ersten Stock von einem alten Haus, übrigens ohne Lift. Er hat uns für das Gespräch zu sich heim in die Stube eingeladen.
Ja, danke mir mal, dass Sie uns hier bei mir daheim empfangen. Ich bin
auch schon seit 46 Jahren.
Am Wochenende, gerade bevor wir ihn besucht haben, ist der Ernst Ostertag an die Pride in Glarus gereist. An die erste Pride überhaupt, die es in Glarus je gegeben hat.
Also ich habe die Pride so genossen. Das ist eine der schönsten Prides, wie es ein Volksfest ist.
Und wenn ich sage, er ist an die Pride gereist, dann ist er nicht einfach dort gestanden und hat ein bisschen zugeschaut. Der Ernst Ostertag hat eine Rede gehalten, oder wie er sagt, ein Versli zusammengestellt und nachher gerade im Camper übernachtet.
Und dort hinten, das ist gerade an die Linde hergegangen und das Wäldchen da hinten, wunderbare Luft. Ich habe also bestens geschlafen. Ich musste dann mein Versli aufsagen oder eins zusammenstellen. Ja.
Haben Sie noch eine Rede gehalten?
Ja.
Ja.
Ja, es ist, ja.
Wir besuchen den Ernst Ostertag, weil wir besser verstehen wollen, was es damals in den 50er und 60er Jahren bedeutet hat, als schwuler Mann in der Schweiz zu leben. Er erzählt uns, wie es für ihn war, als er mit 12 gemerkt hat, dass er anders ist als seine Mitschüler.
Ja, ich habe das an meinen Schulkameraden habe ich gemerkt, dass die plötzlich von Schätzchen geredet und ich hatte gefunden, die sind so etwas von blöd. Bis ich gemerkt habe, ja halt, meine Augen gehen auch spazieren, aber in die falsche Richtung.
Für den Ernst Ostertag war klar, über seine Homosexualität kann er mit niemandem reden. Es muss ein Geheimnis bleiben.
Ich bin nicht ein Typ, der an mir selber rumleidet. Ich habe mir ehrlich genommen. Also zum Beispiel das Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiss, dass ich Rumpelstilzchen heisse. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja gut. Es darf niemand wissen, dass ich so irgendwie keinen Namen habe. Dass ich in diese Richtung tendiere. Und das andere war das Märchen vom Froschkönig. Dann habe ich gewusst, ja, alle sehen in dir den Frosch. Aber niemand sieht, dass in dir ein Prinz ist.
Schon wieder so ein Märli-Vergleich. Irgendwie scheint es tatsächlich so, als könnte man ganz viele Teile dieser Geschichte eben wirklich auch als Märli erzählen. Im Fall des Ernst Ostertag hat es ihm geholfen, als Jugendlicher etwas Positives zu machen. Aus dem, was für ihn hätte müssen, ein Geheimnis bleiben. Was ihm aber immer noch gefehlt hat, ist ein Name für das Gefühl. Und darum hat er irgendwann angefangen, im Lexikon zu suchen.
Und am Schluss habe ich unter Medizin und unter Pathologie habe ich dann den Namen gelesen, Homosexualität. Und das war beschrieben. Und der hat da drauf gepasst. Und dann habe ich gewusst, das sind alles gescheite Leute, die das schreiben, aber die verstehen null von dem, was die schreiben. Das stimmt nicht. Ich bin nicht krank, das bin ich nicht, sondern das ist meine eigene Natur.
Trotzdem hat der Ernst Ostertag als junger Mann lange das Gefühl gehabt, allein zu sein mit seiner Homosexualität, bis er im Militär mal einen Hinweis bekommen hat.
Sagt dann der zu mir, weißt du, dass du mit deinem tollen Körper, den du hast, am Bücklingplatz in Zürich herstehen, die treffen sich die Schwulen, willst du noch viel Geld verdienen? Und ich habe das gehört, habe ich abgewendet, ich habe gedacht, ich sei rot geworden, wie eine Tomate. Und am nächsten Urlaubstag bin ich natürlich am Bürgerplatz gestanden. Dann habe ich gewusst, erstens, es gibt eine Sonne. Und zweitens, wo die sich treffen. Und ich gehe ein bisschen und schaue, vielleicht finde ich irgendeinen Menschen, der ein bisschen intelligent aussieht und würde mit dem dann reden. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war dann zufälligerweise auch einer, der Mitglied war vom Kreis.
Der Kreis, das ist von 1943 bis 1967 die führende schwule Zeitschrift in der Schweiz. Texte drin haben die Autoren unter einem Pseudonym geschrieben. Der Ernst Ostertag ist wenig später zu dem Autorenteam dazugestossen. und publizierte er unter dem Pseudonym Stefan E. Pasquo.
Und dort hatte ich dann den Anschluss
gehabt. Ja, genau, sie haben dort wahrscheinlich, wie Sie sagen, den Anschluss gehabt. Dann haben sie gemerkt, da gibt es eine Welt, wo ich reinpasse und wo es andere gibt, wo es gleich geht wie mir.
Genau.
Ja. Der Ernst Ostertag hat also Anschluss gefunden. Mit dem Kreis hat es für ihn einen Ort gegeben, wo er sich selber hat können sein. Ein Ort, wo er dürfen, homosexuell sein. Aber außerhalb vom Kreis, außerhalb von dem geschützten Ort mit Pseudonym, dort hat er sich immer noch nicht können outen. Nicht an der Schule, wo er Sonderklassen unterrichtet hat, nicht in seinem privaten Umfeld. Zwar sind sogenannte homosexuelle Aktivitäten mit der Einführung des neuen Strafgesetzbuch 1942 nicht mehr strafbar gewesen, trotzdem aber ist die Repression gegen Homosexuelle in der Schweiz nach wie vor gross. Insbesondere ab den späten 1950er Jahren.
Und dann ist der Mord passiert, 1957, der bekannte Komponist Robert Debussy ist ermordet worden von einem Minderjährigen, also 18-jährigen Strichjungen. Und die Polizei hat dann ganz offiziell den Auftrag bekommen, sie müssen irgendetwas machen. Und was haben sie gemacht? Eben, sie haben das Schwulenregister eingeführt, das sie aber schon hatten, aber nur so unter sich und nur sehr geringem Maß. Seit 1912 hat es das in Zürich. Und dann haben sie das systematisch gemacht.
Eine Seitenpolizei von der Stadt hat alle die in das Schwulenregister eingetragen, wo sie gemeint haben, sie seien schwul. Der Ernst Ostertag hat das selber sehr konkret erlebt.
Also bei mir zum Beispiel sind sie am Morgen um 5 Uhr gekommen, um 4:30 an die Tür geklopft, wie verrückt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben anonyme Briefe bekommen, sie verkehren mit minderjährigen Strichjungen. Und mit dem haben sie dann gemeint, sie können einen fangen und so. Und dann hat einer angefangen in der Schublade. Und dann haben sie gesagt, lustig, haben sie einen Hausdurchsuchungsbefehl, dann zeigen sie mir. Dann hat der andere sofort abgewunken und der hat dann aufgehört. Aber sie waren also ganz aggressiv.
Trotzdem musste Ernst Ostertag später auf der Polizeiposten. Dort haben ihm zwei Polizisten eine lange Liste mit Namen vorgelesen und er hat immer müssen sagen, ob er die Namen kennt oder nicht. Es waren Namen, die die Polizisten eben auch ihr Schulregister aufnehmen wollten.
Es waren 10 Jahre Repression, also aktive Repression von 1958 bis 1968. In dieser Zeit hat die Polizei überall auch Razzien gemacht. Dann haben wir natürlich die neu zusammengenommen und irgendein Kreuzfeuer gemacht, bis sie zugegeben, sie sagen schwul, dann sind sie im Register.
Der Ernst Ostertag hat in dieser Zeit andere schwule Männer kennt, die wegen dem ganz existenzielle Ängste hatten. Ein paar haben ihre Jobs verloren, andere sind ausgewandert und er hat uns von Einzelnen erzählt, die sich sogar das Leben genommen haben. Der Ernst Ostertag macht weitere Erfahrungen auf dem Polizeiposten. Einmal wird er zum Beispiel wegen einem weiteren Mord im sogenannten Homo-Milieu befragt. Und als er dann ein Protokoll nicht unterschreiben will, wenden Polizisten Gewalt an.
Zwei Polizisten kommen, die haben mich dann an die Wand gedrückt, Arm hinter, am Fuß und der Kopf ist an die Wand geknallt und dann war ich wie in einem Schubstock tätig. Das hat es geheißen, sie können unterschreiben oder dann lassen sie es sein. Wir haben die 24 Stunden bei uns im Keller behalten. Wir rufen dann morgen in die Schule und sagen, wo sie sind, warum. Erpressung vom Staat. Da habe ich also eine irrsinnige Wut bekommen, inwendig. Ich habe mich geschworen, du wirst nicht Ruhe lassen, bis sich das geändert hat, restlos geändert hat. Denn das ist eine Demokratie, wenn wir sie eine sind, nicht würdig.
Ist man vor allem hässlich oder hat man auch eben Angst gehabt, wenn so Mord und so passiert sind?
Ja, man hat beides gehabt. Aber Angst ist ein schlechtes Gefühl. Angst lähmt. Man muss überlegen, was kann man machen, was muss man machen. Und dann macht man das. Und dann, wenn es Unrecht ist, so wie es jetzt da ist, dann kommt natürlich so, das muss geändert werden. Das kann mit Angst nicht geändert werden, sondern das kann mit Wut und mit der Überzeugung. Aus der Wut entsteht eine Überzeugung. Und das macht man dann, wenn es Jahrzehnte braucht, aber das wird gemacht.
gehen wir zurück zu der Geschichte von Rainer Rittmeier. Lena, wie geht es dem Rainer zu dieser Zeit in den späten 50er Jahren?
Also ein Onkel hat mir erzählt, dass er eigentlich recht lang gut behandelt worden ist in der Familie. Es hat lange kein Problem gegeben mit ihm. Und es hat eigentlich vor allem mit einem zu tun gehabt, was wir schon in der ersten Folge kennengelernt haben, nämlich mit dem Albert. Der Albert, das war eben mein Grossonkel, also Rainer sein Onkel. Der war selber schwul und hat sich um den Rainer gekümmert. Er war eine wichtige Bezugsperson für ihn. Aber dann, im Jahr 1959, ist der Albert gestorben. Und dem Rainer seine Welt ist immer mehr aus den Fugen geraten.
Wieso? Was passiert denn nach dem Tod von Albert?
Hey, verschiedene Sachen. Der Rainer hat zum Beispiel die Nähe zu einem von meinen Onkel gesucht, also zu einem von seinen Halbbrüdern. In der Familie hat man immer gesagt, er hätte ihn verführt.
Das kommt mir aber bekannt vor. Du hast in der ersten Folge gesagt, dass man ihm, dem Rainer, ja auch schon ein sexuelles Verhältnis zu seinem Onkel, zum Albert, quasi nachgesagt hat. Jetzt soll er also auch noch Sex gehabt haben mit einem anderen Verwandten.
Genau, und das hat er wohl tatsächlich.
Okay.
Ich habe nämlich mit meinem Onkel telefoniert und habe ihn gefragt, ob das eigentlich stimmt. Und er hat gesagt, er hätte das aus Mitleid gemacht, um am Rainer zu zeigen, dass er ein guter Mensch ist. Ich habe es immer so ein bisschen eine kuriose Begründung gefunden, weil wegen dem geht man ja nicht unbedingt mit jemandem ins Bett. Mhm. Aber ich glaube, es zeigt so ein bisschen wahrscheinlich, wie hilflos die Situation mit dem Rainer eigentlich alle gemacht hat.
Mhm. Hilflos, sagst du? Was würdest du sagen, was hat so das in deiner Familie ausgelöst?
Also meiner Familie gehört ein altes Bauernhaus im Appenzell und dort habe ich dann noch das Tagebuch von meiner Großmutter gefunden. Und sie hat geschrieben, dass es schon früh noch zu Annäherungsversuchen vom Rainer gegenüber seinem Halbbruder gekommen ist. Dort war der noch ein Teenager gewesen. Und meine Großmutter hat dann den Rainer bei der Polizei angezeigt und ihren Kindern verboten, ihn zu sehen. Der Rainer war dann so etwa Mitte 20 gewesen.
Jetzt fühlen sich also die Leute in deiner Familie auch aktiv quasi an, von ihm zu distanzieren?
Genau. Es ist nicht bei dieser einen Geschichte mit dem Onkel geblieben. Der Rainer hatte auch Sex mit Minderjährigen gehabt. Er ist aber nie verwünscht worden. Aber auch sonst ist der Rainer kriminell geworden.
Inwiefern kriminell? Also was macht er?
Er hat Sachen weiterverkauft, die Freunde von ihm gestohlen haben. Und hat wegen dem auch ein paar Monate ins Gefängnis Sachsen müssen. Wegen Hehlerei nennt man das. Hm. Sein Ruf ist ab dann auch ausserhalb der Familie ruiniert gewesen. Er ist verzweifelt, seine Abwärtsspirale dreht immer schneller und er verliert immer mehr die Kontrolle über sein Leben.
Wie zeigt sich denn das konkret bei ihm?
Er hat irgendwann nichts mehr zu verlieren und fängt an, sich so Szenarien auszumalen. Jemandem, der dann auch im Blick zitiert wird, hat er zum Beispiel gesagt, er möchte etwas machen, das gross in der Zeitung kommt.
Das klingt schon auch einigermaßen dramatisch. Hat er irgendwie mal so etwas wie Suizidgedanken geäussert, weißt du das?
Nein, das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube, es hat dann schon eine viel zu grosse Distanz gegeben zu seiner Familie, als dass er sich jemandem hat anvertrauen konnte.
Irgendwann fängt er sich an, die Szenarien so ein bisschen ausdenken oder ausmalen. Er redet offenbar sogar darüber, wenn auch vielleicht ein bisschen kryptisch. Wie ist das weitergegangen denn nachher?
Er hat 1967, also 3 Jahre vor seinem Tod, beim Fischen den Adolf kennengelernt. Das war ein 17-jähriger Elektromech-Lehrling, der bei seinen Pflegeeltern gelebt hat. Der Adolf war fasziniert vom Rainer und von seinen Basteleien. Sie haben sich dann mehrmals getroffen, zusammen Schlager gelost und der Rainer hat ihm auch Bücher ausgelehnt mit Liebesgeschichten und auch Bücher über Hypnose. Und das mit der Hypnose wird in dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen.
Wir reden nachher auch noch kurz über die Hypnose. Haben der Rainer und Adolf auch Sex gehabt oder eine romantische Beziehung geführt?
Also zu Sex ist es vorläufig nicht gekommen, aber zu Hypnoseversuchen. Die Polizei hat im Rainer seiner Wohnung offenbar Tonbandaufnahmen gefunden, die das dokumentiert haben. Am 28. Februar 1970 dann ist die Situation eskaliert.
Was ist denn passiert?
Der Adolf ist beim Rainer daheim. Der Rainer zeigt ihm ein neues Tonbandgerät und gibt ihm ein Buch zum Lesen. Und irgendwann schließt der Rainer die Wohnungstür ab. Er fordert den Adolf auf, mit ihm zu kämpfen. Ich glaube, mehr so freundschaftlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Bis der Adolf irgendwann keine Kraft mehr hat und der Rainer ihn vergewaltigt. So hat es der Adolf jedenfalls am Blick erzählt.
Kann sich der Adolf irgendwie wehren?
Das macht er. Es kommt offenbar zu einem Kampf zwischen den beiden, der angeblich 2 Stunden lang gedauert hat. Der Adolf wollte zu der Polizei, aber der Rainer hat ihn nicht rausgelassen. Und der Adolf hat geschrien, ich bring dich um.
Und das war quasi für den Rainer das Stichwort.
Er hat den Adolf weiter provoziert. Und dann soll er zum Adolf gesagt haben, nimm das Gewehr dort im Kasten, es hat einen Schuss im Lauf. Und dann hat er noch gesagt, du hast ja sowieso nicht Nerven, mich zu erschiessen.
Was hat Adolf gemacht?
Er hat das Gewehr genommen, ein halbautomatisches Flaubert-Gewehr, Kaliber 22 mit Zielfernrohr. Und der Rainer hat bis 3 gezählt und bei 3 hat Adolf abgedruckt. Der Schuss hat Rainer unter dem Herz getroffen, die Kugel hat die Hohlvene und die grosse Arterie durchschlagen. So ist es in allen Details im Blick gestanden.
Der Blick hat das offenbar sehr genau gewusst, inklusive ganz vielen Details zu dieser Tat. Er hat sogar offenbar direkt die Zitate aus dem Streit zwischen den beiden, zwischen dem Rainer und dem Adolf, wiedergegeben. Warum eigentlich? Warum hat das der Blick damals so genau gewusst?
Also ich gehe davon aus, dass sich der Blick dort, wo es um Tatwaffen zum Beispiel gegangen ist, auf Polizeiakten gestützt hat. Aber vor all dem, was vor der Tat passiert ist, zwischen dem Rainer und dem Adolf, gibt es eigentlich nur eine Quelle. Und das ist auch wichtig zu betonen, es war der Adolf selber. Mhm. Er hat mit dem Blick geredet und der Blick hat dann quasi seine Version 1:1 wiedergegeben. Im Blick steht auch, dass im Rainer sein Zimmer schallisoliert sei. Darum hat von den Nachbarn auch niemand etwas mitbekommen von diesem Kampf, der laut der Aussage von Adolf vor der Tat stattgefunden hat. Das heisst auch, dass wir für einen wichtigen Teil dieser Geschichte eigentlich nur seine Version kennen. Auch die Frage, ob der Rainer den Adolf wirklich hat hypnotisieren und so quasi zu der Tat bewegen und ob der Adolf nicht viel mehr im Affekt gehandelt hat, das bleibt irgendwie alles ungeklärt. Und weil der Rainer offenbar auf 3 gezählt hat, bevor er Adolf befohlen hat, auf ihn zu schiessen, hat er dann den Blick von Hypnose geschrieben. Und tatsächlich ist das Rückwärtszählen so eine Methode in der Hypnose. Und laut Blick hat man auch den Rainer auf seinen Tonbandaufnahmen gehört, wie er das schon bei früheren Hypnoseversuchen gemacht hat.
Okay.
Aber eben wegen dem anzunehmen, der Adolf sei sozusagen fremdgesteuert gewesen, das ist wahrscheinlich auch falsch.
Du hast gesagt, eben für einen wichtigen Teil dieser Geschichte gibt es nur eine Quelle, nämlich den Adolf selber und seine Version. Hast du das jetzt nachträglich noch mal versucht, irgendwie zu überprüfen oder zu verifizieren mit einer zusätzlichen Quelle von irgendwo?
Absolut. Ich habe im Staatsarchiv gesucht nach Akten zu diesem Fall. Sie haben mir dort gesagt, sie hätten einfach den Ordner gefunden, aber das sei leer gewesen. Im Staatsarchiv haben sie dann gesagt, ein Rechtsprofessor hat die Unterlagen mitgenommen. Und ich habe dann auch den kontaktiert, aber der hat sich dann nicht einmal an den Fall erinnern.
Die Akten sind also irgendwo verschollen geblieben?
Niemand weiß, wo die sind.
Und darum bleibt es auch bei dem, dass wir nur die eine Version kennen. Das, was du bei deinen Recherchen über Rainer seinen Tod herausgefunden hast, wie geht das eigentlich mit dem Bild von Rainer zusammen, das man dir in deiner Familie immer wieder erzählt hat?
Ich glaube, ich habe ein recht einseitiges Bild von Rainer gehabt. Er war für mich immer so der arme, verstoßene Stiefsohn von meiner Großmutter, der viel Unrecht erlebt hat. Und ich glaube, das stimmt sicher auch. Aber der Rainer war vermutlich auch ein Täter gewesen. Was genau passiert ist, das wissen wir nicht. Auch wie viel Macht er in dem Moment wirklich über den Adolf hatte. Aber man kann wohl schon davon ausgehen, dass Gewalt, vielleicht auch sexuelle Gewalt, im Spiel war, wo auch der Adolf dazu provoziert hat, ihn umzubringen.
Was ist eigentlich mit dem Adolf passiert nach dieser Tat?
Er ist in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Und nach etwa einem Monat ist er wieder entlohnt worden und hat dann zurück zu seinen Pflegeeltern können und hat dann auch seine Lehre können beenden. Die Klinik hat noch ein Gutachten erstellt, wo einfach drin gestanden ist, dass keine weiteren Massnahmen getroffen werden, was bei so einem Fall doch recht erstaunlich ist.
Mhm. Weißt du, was aus dem Adolf geworden ist nachher?
Das habe ich 2020, als ich die Recherche gemacht habe, probiert herauszufinden. Er müsste heute, 5 Jahre später, etwa 73 sein. Und ich habe dann damals das Netz nach ihm durchsucht. Ich habe auf einer Webseite von einer kleinen Firma seinen Namen gefunden und habe dann an die offizielle Mailadresse von dieser Firma geschrieben und sie einfach darum gebeten, meine Nachricht an Adolf weiterzuleiten. Und dann, ein paar Tage später, hat mein Handy geläutet. Es war eine unterdrückte Nummer.
Das war die zweite Folge vom Fall «Der böse Onkel Rainer». Und so geht es in der dritten und letzten Folge dann weiter.
Er hat seinen Namen aber nicht gesagt, sondern hat nur gesagt, um was geht es. Und dann hat er gefragt, geht es um Rapperswil?
Wir fragen uns, was ist jetzt an dem 28. Februar 1970 genau passiert? Ist das Mord gewesen? Ist es ein Suizid gewesen? Und wer ist jetzt eigentlich schuld?
Wenn das so war, kann man durchaus sagen, dass ein ernsthafter und eindringlicher Wunsch oder ein Verlangen war vom Rainer, dass er umgebracht wird, dann wäre diese Bedingung erfüllt. Jetzt ist nur die Frage noch zusätzlich, weil es das auch braucht, hat der Adolf aus achtenswerten Beweggründen gehandelt.
Und was löst Lena ihre Recherche in ihrer Familie aus?
Einfach stillhalten und nicht thematisieren. Immer noch.
Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder auch Fragen zu diesem Fall, dann schreibt uns ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Der Fall recherchiert und erzählt hat Lena Rittmeier. Ihren Text dazu kann man übrigens auch nachlesen. Er ist im Magazin erschienen und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Skript: Sarah Spreiter und Noah Fendt. Schnitt und Produktion: Sarah Spreiter. Soundlayout: Tobias Holzer. Mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.